Welcome everyone.
Herzlich willkommen. Ich sitze hier mit einem sehr interessanten Gast. Und sein Name ist Koos Kotze. Er hat eine sehr interessante Vergangenheit und eine sehr interessante Geschichte. Aber ich möchte nicht vorgreifen, deshalb werde ich ihn bitten, uns etwas über seine Geschichte zu erzählen. Nun, Koos, willkommen hier und danke, dass du gekommen bist, um von deiner sehr interessanten Reise zu erzählen. Ich weiß nicht, wie viel du von deinem Hintergrund preisgeben kannst, aber erzähl uns doch ein bisschen, woher du kommst und warum du heute hier in diesem Stuhl sitzt.
Danke, Professor. Ich danke euch für die Einladung. Ich kann euch sagen, dass ich eure Arbeit und die von Martin, der auf dieser Seite hinter der Kamera sitzt, seit vielen Jahren verfolge. Ich verpasse nichts. Es hat mich sehr geprägt. Zu meinem Hintergrund, ich bin Südafrikaner, wie man an meinem Akzent hören kann. Ich bin im damaligen Apartheid Südafrika aufgewachsen. Meine Eltern waren gute christliche Menschen. Sie nahmen mich in die NG-Kirche, die niederländische reformierte Kirche, mit. Sie war fast so etwas wie eine Staatskirche, wenn ich es so sagen kann. Jeder ging in die NG-Kirche und es gab sie überall, in jeder Stadt. Ihre Pastoren werden Dominees genannt und sie waren sehr, sehr wichtige Leute. Und ich möchte anmerken, dass es gebildete Leute waren. Sie hatten einen Masterabschluss. Die Leute haben sie respektiert. Aber irgendetwas stimmte bei mir nicht. Ich habe im Alter von 5 Jahren angefangen zu lesen. Ich glaube, ich habe mit 5,5 Jahren mein erstes 100-seitiges Buch gelesen, ausgerechnet über Militärgeschichte. Diese Dinge haben mich sehr, sehr fasziniert. Jedes Mal, wenn meine Eltern mich zur Kirche brachten, das war jeden Sonntagmorgen um 10 Uhr, kamen wir dort an, alle sehr ordentlich gekleidet, wir hatten also unsere Anzüge an. Ich hatte damals Haare, eine lockige Afro-Frisur, also ordentlich gekleidet, saubere Nägel, alles. Wir kamen in der Kirche an und setzten uns hin und ich fand es extrem langweilig. Ich hatte in dieser Kirche überhaupt keine Verbindung zu Gott, es sprach mich einfach nicht an. Und dann ein bisschen später, denn das ging jetzt die nächsten 12 Jahre so, denn in Südafrika geht man 12 Jahre lang zur Schule, es sei denn, man bleibt sitzen. Aber ich bin nie sitzen geblieben, Gott sei Dank. Und so brachten sie uns zur Kirche. Und später stieg man auf sein Motorrad und fuhr selbst dorthin. Und im nächsten Jahr, im Abschlussjahr, geht man 2-mal in die Kirche, sowohl morgens als auch abends, weil die Ältesten jetzt sehen wollen, dass man engagiert ist. Und die Schule, auf der ich war, alle afrikaans sprechende Schulen waren sehr, sehr religiös und protestantisch. Aber Prof, das war nichts für mich. Ich wurde wütend, als ich diese Kirche betrat. Und ich blieb wütend.
Warum wurdest du wütend?
Das wusste ich damals noch nicht. Irgendwann dachte ich, ich sei besessen oder so, aber dann fing ich an, mir deine Videos anzusehen und mir wurde klar, dass ich okkulte Zeichen in der Kirche sah. Ich sah Dinge, die direkt von den Katholiken zu uns herüberkamen. Und dann fing ich an, diese Dinge zu studieren. Und ich studierte viele Jahre lang, weil ich dich widerlegen wollte. Ich möchte den Zuschauern sagen, geht nicht diesen Weg. Ihr verschwendet eure Zeit. Ihr werdet den Prof nicht widerlegen können. Viele haben es versucht, aber ich habe gemerkt, dass es bestimmte Dinge gab, die sie in dieser Kirche taten, die mir einfach nicht gefielen. Ich glaube, es war der Heilige Geist, der auf mich einwirkte, schon in diesem Alter. Gott sei Dank war ich nicht verlassen, wie ich dachte.
Ja, man hat das Gefühl, dass Gott einen verlässt, aber das tut er nicht. Er geht und holt einen wieder ab.
Ja, und dann ging ich zur Polizei. Ich trat 1985 der südafrikanischen Polizei bei, ganz bewusst. Ich wurde zur Armee einberufen, aber ich wuchs in Katima Mulilo auf, das ist im Caprivi. Und wir lebten noch eine Zeit lang in Korichas, einem Ort, der früher Veldwicha hieß. Nach dieser Pflanze.
Ja, die Welwitscha-Pflanze.
Ja, ich kann dir sagen, wenn man die Schule wechselt, und ich wechselte oft, weil meine Eltern für den Staat arbeiteten. Man kommt also in eine neue Schule und der Lehrer fragt, woher kommst du, Junge? Ich sage aus Korichas, Welwitscha oder Katima Mulilo. Und dann fragt man zuerst, wie man das buchstabiert. Nun, kann ich meine ältere Schwester anrufen? Ich weiß nicht, wie man das buchstabiert. Als ich die Polizisten dort in ihren Tarnuniformen sah, vor allem in Katima Mulilo, da sahen diese Typen für mich wie echte Männer aus. Sie sahen wie harte Kerle aus. Sie hatten diese krassen Schnurrbärte und sie sahen einfach männlich aus. Sie sahen aus wie Männer, die kämpfen können. Und natürlich wusste ich aus historischer Sicht, ich liebe Geschichte, absolut, ich liebe Geschichte, dass die Polizei sehr effektiv war. Nun, ob der Krieg falsch oder richtig war, darüber möchte ich nicht diskutieren, aber ich kann euch sagen, dass 74% aller sogenannten Terroristen von der Polizei in Namibia im Ovamboland von einer Einheit namens Kufut getötet wurden, der ich nicht angehörte, aber ich war Teil einer polizeilichen Einheit zur Aufstandsbekämpfung. Und in Südafrika waren es, glaube ich, 98%. Also wenn man kämpfen wollte, und welcher junge Mann wollte das nicht? Wenn man erst einmal in Uniform ist und sich wie ein Mann fühlt, wenn man stolz ist, sich stark fühlt und ein bisschen dumm ist, wenn man den Tod noch nicht erlebt hat, dann will man kämpfen, sich austoben, sehen, wer der Beste ist, wer hier der Mann ist. Also ging ich 85 zur Polizei und blieb 6 Jahre. Irgendwann, ich glaube, ich war 21 Jahre alt, wurde ich Unteroffizier, einer der Jüngsten. Und da blieb ich dann aus vielen Gründen. Wahrscheinlich hatte das mit meiner direkten Art zu tun und auch damit, dass es damals, wenn man seine Arbeit richtig tat, immer ein Verfahren wegen Körperverletzung gegen einen gab oder dass einen irgendetwas davon abhielt, Inspektor zu werden. Aber bei der Polizei waren wir auch sehr religiös. Wir hatten Gebetsparaden und so etwas wie Atheisten gab es bei der Polizei nicht. Offiziell existierte das gar nicht. Wenn man an einem Sonntagmorgen eine Kirchenparade an der Polizeiakademie abhielt, und ich möchte euch sagen, dass die damalige südafrikanische Polizeiakademie nicht mit den Polizeiakademiefilmen, die ihr kennt, zu vergleichen ist. Es ist etwas ganz anderes. Es war wie eine komplette Grundausbildung, ein hartes Training für 6 Monate. Und jeden Sonntag ging man auf Parade. Es war eine Kirchenparade. Und dann riefen sie Zündkerzen aus. Das ist ein Spitzname für NG, Kirchenmitglieder. Denn es gab eine Zündkerze namens NGK in Südafrika.
Oh ja.
Und sie riefen also die Zündkerzen und sagten, hey, hey, dahin. Natürlich riefen sie diese Dinge laut heraus, also liefen wir. Man ging in diese Richtung, formte sich dort und dann ging man zur Kirche innerhalb der Polizeiakademie. Denn natürlich hatten sie eine NG-Kirche und sie hatten ihre Kapläne dort. Die Katholiken gingen dorthin. Und die Leute von Bischof Tutu gingen dorthin und dann gab es ein paar jüdische Jungs. Ich weiß nicht, warum sie dort waren. Sie gingen irgendwo hin, aber niemand ist auf dem Paradeplatz geblieben. Aber es war eine Sache. Vor ein paar Wochen habe ich für meinen anderen Kanal einen sehr legendären Oberstabsfeldwebel namens Koos Krokodil interviewt.
Ich habe von Koos Krokodil
gehört. Ja, er ist ein fantastischer Kerl. Er hat mich beeindruckt. Er war Feldwebel eines Fallschirmjäger und eines Freischäler-Bataillons. Das sind berühmte Einheiten. Und er erzählte einen Witz, den ich natürlich mit seiner Erlaubnis zitierte. Er sagte, sie standen da und dasselbe geschah natürlich auch in der Armee, denn die Polizei war wie die Armee, es ist dasselbe mit Verhaftungsbefugnissen, wie ich immer sage. Wie die US-Marine, mit der Befugnis, einen zu verhaften und dann spricht man über die alte südafrikanische Polizei. Er erzählte, dass da ein Typ ganz allein stand, weil alle anderen schon weg waren. Er stand da und Koos Krokodil mit seiner gewaltigen Armee, du warst doch selber bei der Armee, diese Feldwebel. Die hört man noch aus 2 Meilen Entfernung. Ich meine, die sind einfach unglaublich. Wie auch immer, um es kurz zu machen, er fragte diesen Kerl, was bist du? Und er sagte, ich bin Atheist. Und er sagte, Mann, zu den Katholiken. Also wurde der Kerl dorthin geschickt und er musste gehen. Ob Koos Krokodil nun zu diesem Zeitpunkt begriff, warum ich das als 7. Tags-Adventist sehr, sehr komisch fand, weiß ich nicht. Aber so war es bei der Polizei und jedes Mal, wenn man in den Dienst kam, gab es eine Parade und man überprüfte sich selbst, die Uniform, die Waffen, die Munition, alles wurde überprüft und es wurde ein kurzes Gebet gesprochen. Und so war es auch im Grenzdienst, im Township-Dienst, wo es Unruhen gab. Als Feldwebel oder als derjenige, der das Sagen hatte, wurde von einem erwartet, dass man ein Gebet spricht. Man hatte eine kleine Bibel, die uns die Gideons gaben. Und übrigens ist die Geschichte, dass sie eine Kugel aufhalten kann, nicht wahr. Ich habe einmal eine Kiste Bier gewonnen. Ich habe sie mit meinem R1-Gewehr durchschossen, mit einer 7,62 NATO-Kugel. Natürlich war der Kaplan nicht sehr erfreut, aber ich musste es wissen. Denn und in der Tat, wir haben auf meinem anderen Kanal Leute, die bezeugen, dass die Bibel einige Kugeln aufhalten kann. Und ich weiß, dass einige der Spezialeinheiten die kleine Bibel auf Afrikaans mit hinter feindliche Linien genommen haben. Und als man ihnen sagte, dass es gar nicht geht, weil man vorher durchsucht wird, sagten sie, Mann, sobald ich anfange zu sprechen, wissen die Leute, woher ich komme. Es ist egal, und wenn ich tot bin, bin ich tot. Aber ich nehme meine Bibel mit. Andere wie Major Jack Reef, der Experte für kleine Teams, womit ich meine, dass nicht mehr als zwei Leute gingen oder wochenlang mit einem U-Boot weit hinter feindliche Linien tauchten, von dem Norris Groupholder in seinem Buch erzählt, dass er tatsächlich Fotokopien von, sagen wir, den Sprüchen mitnahm und so weiter. Aber selbst darüber haben wir Witze gemacht. Ich erinnere mich, dass wir während der Ausbildung zur Aufstandsbekämpfung einen Hügel hinaufliefen, der Bolio hieß. Ich sagte, Prof, ich weiß nicht, warum es kein militärisches Übungsgelände gibt, das nicht irgendwo einen Hügel hat.
Sie müssen einen Hügel haben.
Sie müssen einen Hügel haben, Prof. Und es ist ein sandiger Pfad, weil man die ganze Zeit da hochlaufen muss. Ich lief also den Bolio hinauf und ich lief. Nicht, dass ich ein guter Läufer bin. Ich kann weit gehen, aber ich bin kein guter Läufer. Und dieser Offizier hinter mir am Schimpfen. Ich drehe mich um und sagte, Inspektor. Also wie ein Hauptfeldwebel in der Armee. Und ich sagte, Inspektor, Sie sind ein Kirchengänger? Er sagte, ja, ich bin der Älteste. Da fragte ich, Sir, lesen Sie nicht die Bibel? Er sagte, ich lese die Bibel. Ich sagte, nun, Sie haben wohl Sprüche 28, Vers 1 nicht gelesen. Und er sagte, Da sagte ich, nur die Gottlosen laufen, ohne gejagt zu werden.
Nur die Gottlosen laufen, ohne gejagt zu werden.
Ja, nur die Gottlosen. Ja, da er ein praktischer Mann war, schickte er mich natürlich vor seinen Landcruiser. Ich rannte mit dem R1-Gewehr und der kompletten Ausrüstung über meinem Kopf den ganzen Weg zum Schießstand zurück, ca. 25 Kilometer pro Strecke. Ich schaffte es nicht ganz, aber da hatte er sich schon wieder beruhigt. Das war also das Milieu, in dem wir lebten. Natürlich verloren wir bei der Polizei auch Leute. In meiner Einheit beim Überfallskommando haben wir dreimal Polizisten auf einmal verloren. Wir mussten ihnen ein militärisches Begräbnis geben. Mir taten die Obersten und die Vorgesetzten, die Kommandanten sehr leid, weil sie mit der Familie sprechen mussten. Wir würden das nicht tun. Wir haben aber noch andere Witze gemacht. Wir sagten, schau mal, wenn einer da liegt und verblutet und man versucht, das Blut zu stoppen. Wir hatten ja auch medizinische Kurse absolviert. Dann sagten wir, der beste Weg, um diesen Kerl zum Überleben zu bringen, ist, ihn einfach nach der Nummer seiner Freundin zu fragen, denn er wird sowieso sterben und du wirst dich dann für ihn um sie kümmern. Es ist ein Wunder. Er stoppt den Blutfluss selbst, steht auf, um sein Mädchen zu retten. Wir haben also mit Gott gescherzt, aber tief drin war es uns auch sehr ernst. Aber ich fand keine Kirche. Ich fühlte mich in der NG-Kirche nicht wohl. Und so begann ich zu suchen. Ich ging sogar zu diesen Wohlstandsleuten, oder wie sie sich nennen. Komm zu Jesus und du wirst ein reicher Mann. Nun, ich kann euch sagen, dass ich als Polizeibeamter weniger Geld verdiente als eine Reinigungskraft. Reich waren wir also definitiv nicht. In späteren Jahren war ich immer noch auf der Suche. Ich ging zu diesem lebenden Wort und all diesen Leuten. Und ich sage nicht, dass sie nicht aufrichtig sind in dem, was sie tun. Das sage ich nicht. Das möchte ich hier klarstellen. Aber ich fühlte nicht wirklich eine Verbindung. Etwas fehlte.
Es fehlte also etwas, das du nicht finden konntest. Und da war eine Leere.
Ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Und dann habe ich eine Frau durch den Tod verloren. Und dann habe ich noch eine verloren. Und das war der verdammte Wendepunkt. Weil ich immer davon ausging, dass ich der Mann bin, der Älteste. Ich sollte zuerst sterben. Da stimmt doch was nicht. Das ist einfach falsch. Wie ist das möglich? Ich meine, sie sollte mich beerdigen. Ich meine, das ist der Lauf des Lebens. Und plötzlich stand ich da, das zweite Mal, am 21. Mai 2014. Und das Kuriose war, dass wir nur 8 Tage zusammen waren.
Schade.
Wir waren 8 Tage zusammen und dann ging sie zurück in die USA. Und ich wurde aus den USA, aus vielen Gründen, die ich kannte, verbannt. Aber ich kann es hier vor Kamera nicht sagen. Wenn man im Bereich der Antiterrorarbeit tätig ist, wird man eben beobachtet. Und da sie sehr klug sind, ich meine sarkastisch, sagen sie, nun, man wird mit unerwünschten Leuten gesehen. Ich weiß noch, wie sie mir das erste Mal sagten. Ich sagte, naja, wissen Sie, ich bin Anwalt oder war es zumindest. Das sind alles zwielichtige Leute, wenn man darüber nachdenkt. Aber nein, mein Humor hat bei denen auch nicht gewirkt.
Ja.
Aber als Melissa starb, ich werde diesen Tag nie vergessen. Sie wurde immer kränker und ich war öfter im Krankenhaus. Ihre Organe begannen zu versagen und sie war ganz gelb im Gesicht und aufgebläht. Und ihre Schwester war eine liebe Frau. Sie sagte zu mir, sie rief an und sagte zu mir, denn ich war nicht da, ich war noch in Südafrika. Sie starb in Orlando in den USA. Und sie fragte mich, was ich davon halte, die Maschinen abzuschalten. Als ehemaliger Anwalt sage ich jedem, der hier zuhört, bringt eure Patientenverfügung in Ordnung. Sprecht mit euren Angehörigen. Sie müssen wissen, was eure Wünsche sind. Wir müssen wissen, ob wir euch nach dem Tod begraben sollen. Sollen wir euch einäschern? Wir brauchen eure Passwörter für Facebook und all diese Dinge. Das sind praktische Dinge. Es ist keine Religion, aber es ist hilfreich für diejenigen, die zurückbleiben. Vor allem, wenn man vegetativ ist oder im Koma liegt, gibt es keinen Ausweg. Für mich, weil Missy zu mir sagte, überlass meine Seele der Obhut Gottes. Und so war ich nicht, ich habe nicht gezögert zu sagen, so ist es, dann gibst du ihre Seele frei. Das Problem ist, dass die Menschen nicht immer sofort sterben, wenn man die Maschinen abschaltet. Es gab einen Gerichtsfall, bei dem ein Arzt eine kleine Operation bekam. Etwas ging schief mit der Narkose und so wurde er, sie mussten abschalten, aber in seinem Körper war alles in Ordnung. Sie wussten also, dass er noch ein paar Wochen leben würde, wenn sie die Dinge abschalten. 1 oder 2 Wochen oder erst, oder wann auch immer. Er würde nicht gleich sterben. Es ist also eine schlimme Sache, das zu erleben. Ich habe auch schon mit vielen Ärzten und Krankenschwestern gesprochen. Und sie alle sagen mir, dass die, die Frieden mit Gott gefunden haben, leichter sterben. Sie kämpfen nicht damit. Sie wissen, dass es Zeit ist. Sie wissen, was Martin Luther über den Seelenschlaf gesagt hat. Sie haben keine Angst. Aber die anderen, ich habe es auch selber gesehen, die leiden. Sie kämpfen. Es ist, als ob ein Dämon oder etwas anderes im Raum ist. Sie wollen nicht sterben. Sie sind völlig verzweifelt. Sie sind extrem verängstigt. Aber als Missy starb, saß ich so da. Ich habe 8 Tage lang geweint. Das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich so sehr geweint habe, dass ich die Kissen auswringen musste. Es war schlimm für mich, weil mein Leben zusammenbrach. Ich dachte, Mann, ich hatte Pläne für uns, einen Neuanfang, weißt du? Es ist sehr schwer, sehr schwer. Und so sagte ich mir,
hast du Gott in Frage gestellt? Wo ist Gott in all dem?
Also ich sagte mir, Kos, du hast 2 Möglichkeiten. Du rennst zu Gott hin oder rennst von Gott weg. Du beginnst einen Kampf, den du verlieren wirst. Wie wirst du dich entscheiden? Und das war einfach für mich. Ich sagte nur, ich werde zu Jesus laufen. Er sagte, er ist ein Gott der Liebe. Und nun, ich nehme ihn beim Wort. Ich rannte zu ihm.
Du warst also bei der Polizei und dann später beim Geheimdienst.
Later in basically in intelligence.
Du hast eine sehr bewegte Vergangenheit und wir wollen nicht über all die Dinge sprechen, die dort passiert sind. Aber du warst mit Leuten verheiratet, die ebenfalls in diesem Bereich tätig waren, oder?
Nun, man geht mit denen, die aus deinem Umfeld sind.
Ja.
Also wenn man sich in einer geheimen Gesellschaft befindet, neigt man dazu, sich diesen Leuten zu öffnen. Also ja, die erste war auch in diese Welt involviert. Nennen wir es die Schattenwelt. Ich kann nicht wirklich viel darüber erzählen. Aber ich habe diese Welt verlassen. Aber selbst in dieser Welt gab es bestimmte Dinge, die für mich keinen Sinn ergaben, weil wir im Bereich der Terrorismusbekämpfung im subsaharischen Afrika tätig waren. Jetzt muss ich den Leuten hier sagen, dass das neue Schlachtfeld, wenn man nach Dschihadisten suchen will, nach denen, die Christen töten, die Christen hassen. Und ich will nicht auf die Gründe eingehen, das ist eine politische Sache. Ich sage nur Fakten. Man wird sie im Nahen Osten nicht mehr so oft finden. Der Mossad und die Amerikaner und andere jagen und töten sie dort. Es findet also ein riesiger Kampf statt, von dem man nichts weiß. Es ist eine ganze Welt unterhalb der uns bekannten Welt. Es gibt nichts Normales in dieser Welt, weil es keine Regeln gibt. Als Polizeibeamter würde ich nie in Erwägung ziehen, jemanden einfach zu töten. Ich wüsste, dass ich mich vor Gericht verteidigen muss. Aber in der Schattenwelt habe ich keine solche Einschränkungen. Lass es mich einfach so ausdrücken. Man kann gewisse Dinge einfach zulassen.
In dieser Welt, in der du warst, wo du in der Schattenwelt gearbeitet hast, wo du mit all diesen Parametern zu tun hattest, hast du also gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Etwas, das du nicht genau zuordnen konntest. Du hattest Respekt vor der Religion und warst mit all diesen Dingen konfrontiert. Aber wohin du dich auch gewandt hast, fehlten dir die Antworten. Wie bist du zu Antworten gekommen, die den Hunger in deiner Seele wirklich gestillt haben?
Ja, das machte keinen Sinn. Genauso war es, denn die subsaharischen Länder Afrikas wurden zu einem Tummelplatz für diese Dschihadisten. Wir beobachteten sie also, observierten sie und handelten. Aber wir hatten den Eindruck, dass sich hier ein Muster bildet, dass etwas vor sich geht, dass es gesteuert wird. Wenn ich ein praktisches Beispiel dafür aufführen darf, wenn man sich die Bauweise einer Moschee anschaut, kann man erkennen, wer für den Bau bezahlt hat. Sie sehen nicht gleich aus. Eine schiitische Moschee sieht nicht wie eine sunnitische Moschee aus. Man muss auch klarstellen, dass nicht alle Muslimen Terroristen sind. Ich möchte das nur klarstellen. Es ist eine sehr kleine Minderheit von ihnen. Aber sie sind sehr, sehr aktiv. Und so bemerken wir, dass diese Moscheen entstanden. Und als wir sie uns ansahen, stellten wir fest, dass sie dem sunnitischen Glauben angehörten und von Saudi-Arabien finanziert werden. Nun gut. Ein paar Jahre zuvor sagten die Saudis, sie würden dies nicht mehr tun. Aber nach ein oder zwei Monaten brachen sie ihr Wort und machten damit weiter wie zuvor. Aber wenn man das von einem höheren Blickwinkel aus betrachtet, einem strategischen Blickwinkel, nicht taktisch, sondern strategisch, dann ist es unverständlich, warum die Saudis und die USA so dicke Kumpels sind. Warum arbeiten sie zusammen? Wie ist das möglich? Weil saudische Gelder sowohl ISIS als auch Al-Qaida finanzieren. Das sind sunnitische Muslime. Sie sind nicht schiitisch. Und Schia, Iran, ist der Erzfeind der USA. Wenn sie sich gegenseitig auslöschen können, würden sie es tun. Aber soweit ich es verstanden habe, mögen sie die Sunniten und die Schiiten auch nicht. Sie sind im Grunde so, wie die Katholiken und die Protestanten früher waren. Sie haben Kriege gegeneinander geführt. Und jetzt sehen wir, wie ein angeblich protestantisches Land wie die USA, ein sehr, sehr mächtiges Land, sich mit denjenigen zusammentut, die den Terrorismus unterstützen, die Moscheen bauen und sich auf bevorstehende zweite Welle vorbereiten. Wie kann man das vereinbaren? Es macht keinen Sinn. Und daraufhin begannen wir es genauer zu betrachten. Ich begann die Sache von einem strategischen Standpunkt aus zu betrachten und fragte mich, wer ist die USA? Wer ist das zweite Tier? Wem antwortet das zweite Tier? Dem ersten Tier? Wer ist der Antichrist? Und die Antworten erhielt ich aus all deinen Vorträgen. Und das begann im Jahr 2016. Und jemand fragte mich, kennst du diesen Professor Walter J. Veit? Ich sagte, naja, ich habe von dem Mann gehört, er hatte ein Problem mit Milch. Und ich habe einmal eine Akte von ihm gesehen und ich werde nicht mehr darüber erzählen, aber die Akte war so dick. Und später sah ich dieselbe Akte und sie war so dünn. Jemand hat die Akte geräumt und ich fing an, deine Vorträge in Kopenhagen zu schauen.
Okay.
Ich saß da und sagte mir, oh Mann, dieser Typ stellt meine ganze verdammte Welt auf den Kopf. Aber ich konnte nicht aufhören zu schauen. Nach einer Weile sagte ich mir, ja, jetzt fange ich an zu verstehen, was ich im Verborgenen gesehen habe. Jetzt ergibt es einen Sinn für mich. All die geheimen Organisationen, die dämlichen kleinen Händedrücke, die okkulten Zeichen ergeben jetzt einen Sinn. Und ich schaute und schaute und nun, heute sitzen wir hier.
Nun, weißt du was? Wenn man beginnt, alles zu enthüllen und das größere Bild zu sehen, ist es eine Sache. Es ist interessant und wichtig, denn es öffnet die Augen und man sieht die Zusammenhänge. Aber wenn das geschehen ist, muss man sich überlegen, worum es im Krieg wirklich geht. Der Krieg geht eigentlich um Jesus. Denn es wird ein Krieg gegen Jesus geführt. Und wenn man erst den wahren Jesus entdeckt, den aus der Bibel, und wofür er steht und wie sein Charakter ist, und wenn man anfängt, über Gerechtigkeit und Barmherzigkeit und alles nachzudenken, wird die Bibel ein anderes Buch, nicht wahr?
Justice and mercy and all of these things, then the Bible becomes a different book, doesn't it?
Wird sie dann nicht lebendig? Wächst sie einen nicht irgendwie ans Herz?
Ja, sie wird interessant. Bis dahin war es für mich nur ein Buch. Man liest es, weil man muss. Es wird von dir erwartet. Ich las sogar, glaube ich, die Sprüche. Genieß das Leben mit der Frau, die du liebst. Aber ich las es, als ich an der Grenze war. Dort gibt es keine Frauen. Vielleicht gibt es ein paar Schafe, aber du weißt schon. Also würde ich das tun, weil ich mich in gewisser Weise darüber lustig machte. Und dann werden einem diese Dinge plötzlich bewusst und man versteht, dass jedes Wort der Bibel tatsächlich etwas bedeutet. Und man kann nicht ausweichen, weil eine Entscheidung zu treffen ist.
Ja, selbst eine einfache Geschichte über eine Frau in der Bibel ist eigentlich ein Gleichnis oder eine tiefere Bedeutung für eine Kirche und was mit ihr geschieht durch den Einfluss ihrer Umgebung. Und Ehebruch ist in der Bibel ein Symbol des Abfalls von Gott. Dann bekommt alles eine andere Bedeutung, oder?
Ja, genau, das tut es. Und dann wurde ich ziemlich sauer. Ich muss mit allen den Denominationen reden, die mir nicht die Wahrheit gesagt haben. Ich muss eines von zwei Dingen vermuten. Entweder sie wussten es und haben nichts gesagt, oder sie wussten es nicht, und dann will ich den Grund nicht wissen. Denn wenn man zu mir als Rechtsexperte kommt, erwartet man, dass ich Antworten habe. Man erwartet nicht, dass ich einen einzigen Weg zeige, der das Leben kosten wird, geschweige denn Geld. Das fiel mir auch schwer und ich fing an, dir mehr und mehr zuzuhören und versuchte, das Gegenteil zu beweisen. Und ich merkte ziemlich schnell, dass es nicht geht und so fing ich an, absolut alles zu schauen und die ganze Welt ging auf und dann kam Ellen G. White.
Das war sicher ein Problem. Bevor wir zu Ellen G. White kommen, muss ich den Zuschauern noch sagen, dass Coase, wie gesagt, eine unglaubliche Vergangenheit hat. Er hatte ein bewegtes Leben und war als Anwalt auch im Rechtssystem tätig. All das in einem. Das ist ein ganz schönes Paket. Und zu versuchen, alle Punkte zu verbinden, ist ziemlich spannend. Ich finde es erstaunlich, wie du das geschafft hast. Aber er ist auch ein Autor und er hat viele, viele Bücher geschrieben. Die Bücher wurden natürlich durch seine neuen Entdeckungen beeinflusst. Er webte also die Wahrheit in eine fiktive Situation ein. Erzähl uns ein bisschen darüber.
Ja, ich habe diese Bücher nach Melissas Tod geschrieben. Ich war wütend und obwohl ich zu Gott lief, fühlte ich mich ein wenig verloren. Also fing ich an, die Bücher zu schreiben. Im Durchschnitt 450 Seiten, alle 3 Wochen. Die Leute sagen, dass man das nicht schafft, aber ich habe es tatsächlich geschafft. Und ich tippe mit 2 Fingern, also verfiel ich fast in eine Art Trance, während ich arbeitete. Ich saß auf meinem Stuhl. Ich hatte eine geniale Idee. Sie war zwar recht ungewöhnlich, aber ich hielt sie für clever. Ich nahm einen bequemen Liegestuhl, legte ein Brett darüber, stellte meinen Laptop drauf und legte los. Dort saß ich dann und wurde richtig grantig, wenn mich jemand störte. Ich habe von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends gearbeitet, also habe ich ständig Bücher herausgebracht.
Und du hast ein Buch voller Intrigen gewebt, aber auch die wirklichen Zusammenhänge hinter allem in das Buch eingebaut.
Auf jeden Fall. Wenn ich eines erwähnen darf, Codename Massimole oder so. Ich kann mich nicht mehr an den ganzen Namen erinnern. Es gibt 51 davon. Da habe ich mir also Ricky oder Richie, den Jesuitengeneral, angeschaut.
Ja.
Und was mir sofort auffiel, weil wir in meiner Welt nach etwas suchten, das seltsam ist, das nicht passiert. Wenn also Ricky oder Richie ein schrecklicher General war und den Jesuiten verboten wurde, ihn zu ehren und bla bla bla, warum wurde er mit vollen militärischen Ehren begraben? Das macht keinen Sinn.
Das macht keinen Sinn.
Irgendetwas ist passiert. Und dann habe ich dir zugehört. Und du hast über einen seltsamen Professor gesprochen, der dort Reden gehalten hat. Falls ihr nicht wisst, wovon ich spreche, Prof, kannst du es erklären oder wir können einen Link dazu einfügen.
Den Link einfügen?
Ja, den Link einfügen.
Ja, die Kunst des Krieges und all diese Themen.
Und die eine Sache, die immer wieder auftauchte, war der Jesuitenorden. Der Jesuitenorden ist immer wieder aufgetaucht, auch in meinem Leben. Sie hatten die Kontrolle. Ich meine, alle Leiter der CIA sind zufälligerweise sehr prominente, sehr ernste Katholiken. Was ist mit dem OSS, dem Amt für strategische Dienste? Wild Bill Donovan, dieselbe Geschichte. Wie war das möglich? FBI, dieselbe Geschichte. Und ich merkte allmählich, dass es hier ein Muster gibt. Und in den Büchern fing ich an, darauf hinzuweisen. Auch der oberste Gerichtshof der USA. Man würde erwarten, dass dem obersten Gerichtshof zumindest ein paar Protestanten angehören. Ich meine, nein, 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 nicht einer. Nicht einer. Nun, solange sie sich an die Gesetze des Landes halten, kann man immer noch sagen, na gut, das ist okay, aber das tun sie nicht. Sie haben Roe versus Wade gekippt. Man muss fragen, warum. Ich habe gehört, dass Sie vor kurzem gesagt haben, okay, wir haben es gekippt, aber in bestimmten Fällen geht es noch und bla bla bla. So weit kam es also. Diese Dinge fingen an, mich zu stören und so baute ich all diese Ideen in die letzten 12 Bücher, die ich schrieb, ein. Und ich ließ die Charaktere untereinander darüber diskutieren und ich sagte den Leuten immer, dass es in den Büchern ein paar Dinge gibt, die sie wissen müssen. Auch wenn die meisten, also 47 Bücher, als Fiktion eingestuft werden, kann man sich das, was diese Charaktere zu sagen haben, welche Waffen auch immer eingesetzt werden, welche Techniken auch immer zum Einsatz kommen, ob Sprengstoff oder Sabotage oder was auch immer, auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Ihr könnt recherchieren und ihr werdet überrascht sein, was dabei herauskommt. Also dachte ich, dass ich die jesuitischen Techniken von Hollywood gegen sie verwende.
Ausgezeichnet.
Und dann passiert etwas Seltsames. Zu diesem Zeitpunkt lebte ich bereits mit meiner Frau in der Schweiz. Ich traf wieder jemanden. Ich bin jetzt glücklich verheiratet. Ich bin Gott dankbar, dass er mir wieder jemanden geschenkt hat. Hoffentlich das letzte Mal. Und sie fuhr mit meiner Mutter nach Budapest in den Urlaub. Aber wegen meiner Vergangenheit bin ich in den meisten NATO-Ländern nicht willkommen und zögere ein bisschen zu verreisen. Ich überlege mir, wohin und mit welcher Fluggesellschaft ich fliege. Ich muss sicher sein, dass ich tatsächlich auf der anderen Seite ankomme, ohne verhaftet und deportiert zu werden. Nicht, dass ich etwas falsch getan hätte, aber manchmal wird man mit unbeliebten Leuten gesehen. Und ich glaube, dass es so war. Aber egal, sie erklären es nicht. Also ging sie mit ihrer Mutter nach Budapest und ich beschloss, dass ich alles, was ich von dir und Ellen White gelernt habe und was ich gesehen habe, in einem nicht fiktiven Buch mit dem Titel Oath of Evil, The War on Protestantism, niederschreiben werde. Und ich fing gleich mit der Frage an, wer diese Jesuiten sind. Schauen wir uns das Eid an. Schauen wir, ob sie vielleicht eine Sekte sind. Denn sie nennen die Gemeinde der siebenten Tags-Adventisten gerne eine Sekte.
Ja.
Aber es ist eine große Sekte, nicht wahr? 22 Millionen von ihnen weltweit und sie leben in etwa 11 Jahre länger als der Durchschnitt. Und das muss ich auch sagen, als ich Veganer wurde, war ich bereits Diabetiker und viel dicker als jetzt. Ich muss immer noch etwas abnehmen, das ist mir klar. Und ich konnte dieses Sauerstoffding für Schlafapnoe oder wie man es nennt, nicht schlafen. Also habe ich fast 30 Kilo abgenommen. Ich habe mein Blut in den letzten Jahren nicht auf Diabetes 2 getestet. Nur jetzt auf dem Flug nach Südafrika, weil ich im Flugzeug vergiftet wurde und der Wert in die Höhe schoss. In meinem Körper funktioniert alles. Das erkläre ich jetzt auch nicht, weil es vorher nicht funktioniert hat. Und ich fühle mich einfach großartig. Ich esse und habe kein schlechtes Gewissen. Ich habe kein einziges von Gottes Geschöpfern mehr ermordet.
Die Gesundheitsbotschaft ist der rechte Arm des Evangeliums. Hattest du auch den Eindruck, dass du klarer denken konntest?
Your clarity improves.
Ja, das hat sich dramatisch verbessert. Ich hatte plötzlich mein Gehirn zurück. Ich kann mich fast wie auf einem Foto an alles erinnern, an das ich mich erinnern muss. Es ist einfach fantastisch. Ich konnte wieder leben. Es war wie ein neues Leben. Weißt du, was das Beste am Veganismus ist? Es ist nicht anstrengend. Das Essen ist fantastisch. Zum Beispiel Dattelbällchen mit Datteln und Nüssen. Das Beste überhaupt. Ich mache mir selber Eis mit gefrorenen Bananen und Kokosmilch. Also ehrlich, es war fantastisch. Es hat mein Leben verändert.
Du sprachst auch von einem anderen Sorgenkind, Ellen G. White. Wie hast du auf diese Entdeckung reagiert? Und was hast du getan, als du anfingst zu lesen?
Ich habe gehört, dass sie dir wegen Ellen G. White Vorwürfe gemacht haben. Also habe ich es mit Freunden probiert und sie macht mir Vorwürfe. Dann entschied ich, dass ich selber lesen muss. Wenn sie sie so schlecht machen wie bei dir, wenn dein Name erwähnt wird, drehen einige durch. Wenn man fragt, warum, können sie nicht antworten. Sie benutzen Schimpfwörter. Egal, ich bete für sie. Also las ich Schritte zu Christus und dann das beste Buch von allen, Vom Schatten zum Licht. Das öffnete mir die Bibel. Ich las es und konnte einfach nicht glauben, was ich da las. Ich dachte mir, es ist ganz einfach. Es ist kein verschlossenes Buch mehr. Nun kann ich meine Bibel lesen und die King James Bibel ist die einzige, die ich lese. Und es wurde alles deutlich und es ist einfach fantastisch. Und dann fingen die Leute an, mich anzugreifen. Natürlich, ja, du weißt schon, die Propheten, die Leute sind skeptisch und das ist auch richtig so.
Ja, sie haben das Recht, skeptisch zu sein, aber wenn man weise ist, untersucht man alle Dinge und hält an dem Guten fest.
Ganz genau. Und weißt du, es fällt mir jetzt so leicht, Gott zu vertrauen. Es ist ja schon fast ein Wunder, dass ich hier bin. Ich sollte jetzt eigentlich nicht hier sein. Ich sollte eigentlich nach Mosambik, um einen Ort zu finden, an dem wir unsere eigene Nahrung anbauen können und so weiter. Dann betete ich und ich hatte nicht erwartet, dich und Martin und alle anderen zu treffen. Nochmals vielen Dank. Es ist ein großes Privileg.
Es ist mein Privileg.
Und dann betete ich vor 2 oder 3 Wochen zu Gott und sagte, Herr, ich weiß nicht, was ich tun soll. Du hast gesagt, dass wir dorthin gehen sollen. Ich möchte dir folgen. Du hast gesagt, wir sollen aus den Städten raus. Du hast gesagt, ich soll pflanzen. Ich weiß nichts vom Pflanzen, aber ich kann es lernen. Wie schwer kann es sein? Wir wollten diesen Ort. Ich weiß, was kommt. Jeder 7. Tagsadventist kann bestätigen, dass wir in der Endzeit sind und auch warum und dass Not auf uns zukommt. Diese Covid-Geschichte, das ist ein Probelauf. Glaub mir, es kommt noch viel schlimmer. Ich brauche also dieses Stück Land und wir haben das Geld, das zu kaufen. Es ist also sehr wichtig für mich. Ich muss eigentlich dahin gehen. Und dann erfahre ich, dass ich mich tatsächlich mit euch treffen kann. Aber jetzt kreuzen sich die Termine und ich bin hier nicht allein. Es kommen noch ein paar Kameraden und Spezialeinheiten mit. Wir haben Pläne und ich überließ es Gott. Ich sagte, Herr, lass nie meinen Willen walten, denn ich werde es vermasseln. Ich kenne mich. Ich bin ein sündiger Mensch, ich tue mein Bestes, aber du weißt, dass ich trotz Bemühungen nicht sehr zuverlässig bin. Also übernimm du das Kommando, übernimm immer das Kommando, kümmere du dich. Und ich vergaß es. Und dann sagte mein Bekannter, der ein überzeugter Christ ist, plötzlich zu mir, hey Kurs, vielleicht solltest du nächste Woche gehen. Und ich sagte, ja, Herr, das ist es, das war's, das ist die Antwort. Ich sagte, ja, ich stimme dir zu, mein Freund. Wir sollten nächste Woche fahren. Wir fuhren erst gar nicht hin, denn plötzlich schickte uns dieser Typ das ganze Bildmaterial, was wir brauchten. Dann sagte ich, naja, auch das ist dann erledigt. Ich brauche nicht mehr nach Mosambik zu fahren. Ich kann das Bildmaterial meiner Frau zeigen. Wir können zusammen dorthin oder wo auch immer hingehen. Wir werden einen Platz bekommen. Dass ich überhaupt hier bei euch sein kann, ist also Gottes Fügung. Und ich habe fast 2 Autos ruiniert, um hierher zu kommen. Der erste Mietwagen war ein sehr billiger Suzuki, der billigste, den es gab. Ein schönes Auto, aber das Radio passte mir nicht. Es mochte mich nicht. Es hatte diese 1980er Disco-Lichter. Das hat mich gestört, ich bin schon älter. Das mochte ich nicht. Außerdem wurden nur die ersten 9 Lieder auf meinem Speicherstick abgespielt. Nun, ich liebe meine religiöse Musik, aber nur 9 Lieder über 4000 Kilometer macht mich wahnsinnig. Also gab ich das Auto zurück. Sie gaben mir ein anderes Auto. Ich war gerade außerhalb des Flughafens, etwa 2 Meilen entfernt, Klimaanlage an. Nun, ich bin ja etwas älter, ich mag meine Klimaanlage und schalte sie ein. Da funktioniert sie nicht. Also entschied ich, auch hier das Auto zurückzubringen. Ich ging also zurück und sie wollten mir eine ganze Menge Dinge in Rechnung stellen. Wir fangen an zu streiten. Ich sage ihnen, ich habe recht, ich bin kein praktizierender Anwalt mehr, aber ich werde euch auf jeden Fall mehr Geld kosten, als ihr mich kosten werdet. Und so klärten wir das. Inzwischen war ich so wütend, ich lief etwa eine halbe Meile und es ist so gut zu laufen, es vertreibt die Wut. Ich ging also die Straße runter und kam zu einer anderen Firma. Sie gaben mir ein sehr, sehr, sehr schönes Upgrade auf das, was ich hatte, ein sehr schönes Auto. Und dann muss ich noch über Martin sprechen, der hinter der Kamera sitzt und grinst. Er sagte mir, fahr nach Hoedspruit. Und ich sagte, ich weiß nicht einmal, ob Hoedspruit in Limpopo oder Mpumalanga liegt. Ich war noch nie dort, aber vielleicht doch, denn ich ging in Chiani zur Schule, was nicht allzu weit weg von Tsanin entfernt ist. Es muss also in der Gegend sein. Aber egal, das Navi. Geben wir den Amerikanern und Ronald Reagan die Schuld für das Navi. Ein Ritter von Malta war Reagan, glaube ich.
Ja.
Und so brachte mich das Navi nach Leudenberg. Da bin ich dann auch mal auf den Bürgersteig gefahren. Ganz legal, weil es da keine Straße gibt.
Die Stadt ist völlig zerstört.
Sie ist weg. Es ist unglaublich. Sogar die Straße ist verschwunden. Es gibt keine Straße mehr. Ich bin etwa 50 Kilometer im zweiten Gang gefahren. Und ich will nicht sagen, wo ich das Auto gemietet habe, aber ich kann sagen, dass man mit einem gemieteten Allradfahrzeug sehr weit kommt. Aber dem Auto ist nichts passiert. Was ich damit sagen will, ist, dass es nicht so einfach war, hierher zu kommen. Und ich danke Gott, dass ich es geschafft habe.
Nun, ich bin froh, dass du hier bist. Und wenn Gott jemanden ruft, ruft er ihn nicht nur, weil er ihn liebt und weil er ihn gerettet hat. Er ruft, weil man in seinem Weinberg dienen kann. Jeder bekommt den Auftrag. Und mit deiner Erfahrung, deinem militärischen Hintergrund, deinem polizeilichen Hintergrund, deinem juristischen Hintergrund und deinem Hintergrund in der Schattenwelt, sagen wir es mal so, kannst du Menschen erreichen, die andere nicht erreichen können. Gott gab dir diese große Gabe und sagt, geh in die ganze Welt und predige es. Du hast deinen Kanal gestartet und erreichst Menschen, die andere nicht erreichen können. Möge Gott dich segnen und behüten. Und möge er dich mächtig einsetzen. Möge er viele verwirrte Menschen, die nicht wissen, was in der Welt vor sich geht, aber das Richtige tun wollen, einem guten Zweck dienen und Gesetze aufrechterhalten wollen und für Recht und Ordnung sorgen wollen, dazu bringen, wie du, zu erkennen, dass es Dinge gibt, die einfach keinen Sinn machen. Und wenn sie die Antwort und die Quelle aller Wahrheiten finden und erlöst werden, dann hat sich das alles gelohnt. Also möge Gott dich segnen in dem, was du tust. Lass uns Gott bitten, dir bei deinem Dienst zu helfen. Himmlischer Vater, es war ein Privileg, mit Kos zu sprechen. Er hat Zugang zu Ohren, zu denen nicht jeder Zugang hat. Und ich bete, dass du ihn mächtig in deinem Werk einsetzt, dass sich dein Reich ausweitet und dass der gläserne Meer als Folge dessen erweitert werden muss. Segne ihn und segne, was er tut, und bringe ihn sicher zu seinem Lieben zurück. Auch er hat eine schwere Zeit hinter sich. Segne ihn in seiner Ehe, segne ihn in seinem Leben und segne ihn in der Arbeit, die er tut. In Jesu Namen. Amen.
Amen.